Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Widerwärtigkeiten, Leid und Tod. Das wurde nicht nur von den Aposteln, sondern das wird sicherlich auch von uns als eine reelle Bedrohung empfunden. Es beruhigt, wenn man sich einredet, dass der gute Gott, wenn wir durch ein christliches Leben nur alles richtig machen, auch er alles richtig machen werde. Das heißt, uns vor allem Schlimmen und Bösen und Schmerzhaften, vor jeglicher Katastrophe bewahren. Es beruhigt vielleicht, aber es entbehrt leider jeglichen Fundamentes. Es ist kein Seelenbalsam, sondern nur ein betäubendes, verblendendes Gemütsopium. Man darf sich fragen, worauf sich denn eine solche falsche Erwartung gründet. Sicherlich nicht auf den Verheißungen Jesu Christi, sondern auf einem falschen Gottesbild ist diese Erwartung begründet. Diese Karikatur einer göttlichen Vorsehung, die findet sich nirgends im Evangelium. Auch nicht in der authentischen Glaubensverkündigung der katholischen Kirche. Sie verurteilt durch die Erfahrung, durch das Leben und Sterben Jesu Christi selbst, durch die 2000-jährige Geschichte einer verfolgten, aus der Saat des Märtyrerblutes wachsenden Kirche. Hat man etwa vergessen, wie es jenem ewigen, eingeborenen, menschgewordenen Gottessohn ergangen ist, an dem der Vater in höchster Weise sein Wohlgefallen fand? Hat man Golgotha vergessen oder macht man sich davon eine falsche Vorstellung? Golgotha war nicht harmonisch oder sauber, sondern es war nach allen menschlichen Ermessen schmutzig, grausam, chaotisch und blutig. Und Satan, der Vater des Chaos und der Anarchie und des Todes, er schien völlig in diesem Durcheinander zu triumphieren. Aber liebe Christen, machen wir uns nichts vor. Tragisches, sinnlos scheinendes Leiden, ganz besonders, wenn die Unschuld unter grausamst frecher Bosheit schwerst zu leiden hat, das kann zum Stein des Anstoßes werden, der vom Heilsweg des Glaubens abbringt. Wir können feststellen, dass das moralisch Böse eigentlich kein totales Geheimnis ist. Denn es kommt ja einfach dadurch zustande, dass ein gefallener Engel, ein Dämon oder ein Mensch seinen freien Willen missbraucht. Aber die Zulassung des Bösen seitens Gottes, das ist wahrhaftig ein Geheimnis. Das heißt, das ist etwas, das dem Verstand nicht entgegen ist, aber unsere Verstandeskraft übersteigt. Das Prinzip ist hier natürlich nicht kompliziert, Sie kennen das. Es ist die einzig sinnvolle Antwort, die gegeben wird auf die Frage des Leidens und des Bösen in der Welt. Diese Antwort gibt das Christentum. Gott ist so mächtig, so gut, dass er das Böse seitens seiner Geschöpfe zulassen kann, aber nur um eines höheren Gutes willen. Man denke hier an den Verrat des Judas, der zum Genozid führt, der zum Gottesmord. Nicht das Schlimmste, das Schlechteste, was je getan wurde, aber was erwuchs daraus unserer Erlösung. Und wie das vom Diakon in den Sünden der Osternacht verkündet wird, ist es eine glückliche Schuld, die uns einen solchen Erlöser verdient hat. Das heißt, der Zustand des Menschen nach dem Fall ist in gewisser Weise sicherlich besser und höher als vorher. Denn ohne die Sünde Adams, wie es ausschaut, auch in der Heiligen Schrift, soweit uns das geoffenbart ist, hätten wir keinen Erlöser empfangen, wenn der Mensch nicht gesündigt hätte. Aber dieses höhere Gut, das ist eben nicht jetzt sofort und manchmal auch nicht bald sichtbar. Vielleicht entzieht es sich auch vollends unserem Verstand. Darum ist und bleibt die beste Antwort auf die Frage, warum gibt es denn das Böse in der Welt? Ich weiß es nicht. Ist es denn unsere Aufgabe, alles zu wissen? Oder bilden wir uns ein, dass wir fähig sind, als Menschen alles zu wissen? Nicht gerade in unserer Wissenschaft erfolgreichen und wissenschaftsgläubigen Zeit. Diese Illusion macht man sich ja. Diese Illusion machte man sich ja schon damals im sogenannten Jahrhundert der Lichter, der Aufklärung der sogenannten, nicht? Wo man dann ein Kompendium schreiben wollte, wo man das ganze Wissen erfassen wollte. Nicht, was für eine Absurdität, was für ein Turm Babels. Aber jedenfalls, im Angesicht dämonischer oder menschlicher Bosheit, da fehlen einem einfach die Worte. Das kann man nicht begreifen. Und das ist auch in Ordnung. Und so ist das Beste, was man tun kann, im Gebet seine Zuflucht zu Gott zu nehmen, der Quelle allen Trostes, und die Notleidenden ihm ganz besonders in ihrem schweren Schicksal zu empfehlen und an diesem schweren Schicksal herzlich Anteil zu nehmen. Wie es heißt, weinen mit den Weinenden. Und unser Kreuz zum Altar bzw. zum Kreuz Jesu Christi zu bringen, dass kein Leid verloren geht, dass es hineingenommen wird in die Passion Jesu Christi, um erlöst zu werden, um emporgehoben zu werden. Und natürlich, das was besonders schwierig ist, man darf nie an der Güte Gottes zweifeln. Warum auch? Wenn seine Geschöpfe böse sind, kann ich doch nicht am guten Gott zweifeln. Nicht wie manchmal, vielleicht die Kinder fragen, wer hat denn den Teufel erschaffen? Nicht der Teufel, der Terrorist, der größte Terrorist und Missbrauchstäter aller Zeiten ist. Wer hat denn ihn gemacht? Der liebe Gott hat ihn einen Engel gemacht. So strahlend und so schön und so mächtig, dass er Luzifer, Morgenstern hieß. Aber zu einem Teufel hat er sich selber gemacht. Aber warum, der liebe Gott, den Teufel seine natürlichen Fähigkeiten lässt, die er zum Bösen gebraucht, wie auch er den Menschen seine Fähigkeiten lässt, wenn er sie für das Böse gebraucht, das ist uns klar, weil natürlich dadurch die Guten erprobt werden und weil natürlich es auch so ist, dass nicht der Engel, aber der Mensch durch die Gnade in sich gehen kann und dass ein Kind des Zornes, ein Kind der Barmherzigkeit, ein Kind Gottes werden kann. Der scheinbare Sieg des Bösen, der Ansturm von Leid und Verfolgung, welcher hohe Güter schwer beschädigt oder vollends zerstört, der kann die Flamme der Gottesliebe im Herzen entweder anfachen oder, wenn diese Flamme nicht kräftig und rein brennt, auslöschen. Zahllos ist das überlieferte Blutzeugnis der heiligen Märtyrer über die Jahrhunderte, ganz besonders auch in unserer Zeit. Aber auch jene fehlen nicht, die im Angesicht des Martyriums oder in den schweren Leiden des Martyriums ihren Glauben abgeschworen hatten. Denken wir zum Beispiel an die heiligen 40 heiligen Märtyrer von Sebaste. Nicht einer der 40, nachdem sie, wenn ich mich täusche, 3 Tage grausamst gelitten haben und ihnen einen Körperkind nach dem anderen abfror, nicht auf dem zugefrorenen Teich, auf dem sie standen, hat sich dann doch einer hingestellt zum warmen Bad, das da aufgebaut war von den Heiligen. Nicht, dass auch jene, die abgefallen sind, sind zahlreich über die Jahrhunderte. Jene, die an diesem elenden Leben festhalten wollten oder die den Glauben von sich warfen, aus Rebellion gegen ein scheinbar sinnloses und unerträgliches Unglück und Leiden, gegen einen scheinbar grausamen Gott. Liebe Zuhörer, wenn die Welt des Hasses und der Gewalt der Gottlosen und der Ungläubigen gegen das Christentum nicht mehr nur auf die christlichen Brüder und Schwestern in der Ferne niederschlägt, sondern sich jetzt auch in unseren Ländern ergießt, dann wissen wir, dass das Martyrium oder das Blutzeugnis auch für uns sehr plötzlich eine Realität werden kann. Übrigens ist jenen nicht zu helfen, die ideologisch und unaufrichtig die Verbindung leugnen oder zu vertuschen versuchen, die ganz klar und offensichtlich zwischen dem Islam wie auch dem Kommunismus und den vergangenen wie gegenwärtigen Christenverfolgungen besteht. Und manchmal sogar Christenverfolgungen bis zum Genozid. Nur wie Christus sagen würde, blinde Führer von Blinden wollen die aktuelle Bedrohung Europas durch den Mohammedanismus nicht wahrhaben. Das Erwachen dieser Schläfer wird sicherlich kein ruhiges, behutsames, sondern ein blutiges sein. Gut, vielleicht wachen die nicht blutig auf, aber andere dafür. Und Beweis genug dafür ist die Tatsache, dass wenn sie mich das sagen hören, sie schon innerlich zusammenzucken und sie sagen, und dass das nur kein Moslem hört. Das sind die Tatsachen. Und wenn sicherlich Christus dieses Wort gesagt hat, dass die Zeit kommen würde, wenn Menschen meinen würden, Gott einen Dienst zu tun, indem sie das Blut der Christen vergießen, dann bezog sich das vielleicht nicht in erster Linie auf den Islam, aber sicherlich findet dieses Wort seine ganz besondere Erfüllung. Nicht? Man sieht das allenthalben, auch mit allen Vertuschungen und allem, was man versucht natürlich aus den Medien herauszufiltern, wissen wir, wie sehr unsere Christen und ganz besonders auch die Christen in China und die koptischen Christen unter dem Islam zu leiden haben und hatten. Nur wenn auch für die vielen Christen vielleicht die erschreckende Realität des Blutzeugnisses nicht Wirklichkeit werden sollte, so wissen sie aber auch nicht, welch tragischen, schweren Leid sie in ihrem Leben begegnen werden. Liebe Christen, machen wir uns keine leeren Versprechungen, die wir nicht halten können. Und zwar deswegen nicht halten können, weil Gott uns nichts diesbezüglich versprochen hat. Was er uns versprochen hat, ist, dass er alles zum Guten lenken wird für jene, die ihn lieben. Das lesen wir im Heiligen Paulus. Aber ist denn mit diesem Guten das körperliche Wohlbefinden oder etwa etwas anderes, vergänglich diesseitiges gemeint? Nein, sicherlich nicht, sondern das Seelenheil des Menschen. Das heißt, das wahre Wohl des Menschen. Und so wollen wir noch ganz kurz einen Blick werfen auf einige Mittel, von denen wir nötigenfalls Gebrauch machen wollen, wenn es heißt, dass es durch das Feuer der Prüfungen geht. Bedenke, dass meine Gesundheit, mein Leben, meine Güter, meine Freundschaft, meine Familie so sehr hinfällig und zerbrechlich sind. Aber sie stehen doch in der Gewalt und unter dem Schutz dessen, der sie mir gegeben hat. Das heißt, ohne Gottes Zulassung kann mir nichts von alledem entrissen werden. So groß und mannigfaltig die Leiden auch sind, die mich treffen können. Sie kommen letztlich alle von der Hand eines allweisen, allgütigen und allmächtigen Gottes. Er ist insofern verantwortlich dafür, nicht für die moralische Schlechtigkeit des moralisch Bösen, aber er ist insofern verantwortlich, dass er es geschehen lässt und er es hindern könnte. Aber liebe Christen, das wäre nicht das Universum, die Welt, die er erschaffen hat. Er hat kein mechanisches Universum erschaffen, sondern ein moralisches. sagen zu können, Gott, ich liebe dich, muss ich sagen können, Gott, ich hasse dich, ich will dich nicht lieben. Stellen Sie sich vor, wenn Gott jedes Mal einschreiten würde, wenn wir von unseren Sinnen, von unserem Körper, von unserem Willen, von unserem Denken, von irgendwelchen materiellen Realitäten Gebrauch machen und das Naturgesetz, die Schwerkraft etc. würde ihren Lauf nehmen und großer Schaden würde durch unsere Willensentscheidung entstehen und der liebe Gott würde immer einschreiten. Und auf einmal würde das Messer, mit dem man zusticht, auf einen Unschuldigen zu einem etwas aus Schaumstoff werden. Das würde ja keinen Sinn machen. Da wäre ja kein Verdienst mehr in der Tugend. Auch wenn mir im Moment der Kreuzesüberschattung der liebe Gott keine Erklärung gibt für das, was er zulässt, vielleicht kann ich es auch gar nicht verstehen. Und zugleich weiß ich, dass er weiß, was er zu tun oder zu lassen hat. Und genauso weiß ich, was ich zu tun habe und nicht zu lassen habe, nämlich auf Gott zu vertrauen. Auf Gott, der mir so reichlich seine Gnade und seinen Trost schenkt, um auszuhalten in den schwierigen oder qualvollen Situationen. Wer sich an die unvergänglichen Güter hält, der fürchtet nicht den Verlust der zeitlichen Güter so sehr. Er fürchtet nicht den, der alles und sein Leben rauben kann. Er fürchtet nicht Teufel oder Tyrannen. Denn er fürchtet den, der nach dem Tod den Menschen noch in die Hölle stürzen kann. Und wenn wir das tun, dann können wir auch im größten Unglück glücklich sein. Weil das eigentlich größte Unglück nur die Todsünde selbst ist. Und alles andere ist ein relatives und ein vorübergehendes Übel. Nicht die Merkel haben es nicht vergessen, dass genauso wie die brennenden Feuersflammen zum Beispiel und die anderen Quälereien, die man ihnen zugefügt hatte, wie das alles vergeht, so vergeht auch dieses Leben. Aber was nicht vergeht, das ist das unsterbliche Leben der Seele. Und das wird der Mensch entweder in der göttlichen Anschauung beseligend oder in der Gemeinschaft der Dämonen und Verdammten unter Schmerzen ausleben dürfen. Also wenn wir in unserem Seelenheil arbeiten, uns um die wahre Frömmigkeit und die Tugend bemühen, dann können wir sicher sein, dass das göttliche Wohlgefallen auf uns ruht. Und wenn wir auch dann alles verlieren, alles andere außer Gott, so haben wir das Allerwenigste verloren. Bedenken wir die Sache recht, liebe Christen, dann müssen wir sagen, dass uns die Leiden eigentlich viel notwendiger sind als das tägliche Brot. Würden wir uns sonst nicht ganz in diese Welt vertiefen und versenken, unser Herz an sie fesseln und Gott, die einzige Freudenquelle für den Menschen, gänzlich vergessen? Und darum Gott sei gepriesen, der uns immer wieder Bitterkeit in den Freudenkelch gießt, der uns nimmt, woran unser Herz hin uns fühlen lässt, wie vergänglich alles ist. Denn so wird das Herz angespornt, fast gezwungen, dass es nach ihm fragt, ihn, den ewigen, unvergänglichen und unveränderlichen sucht und lieb gewinnt. Leiden können eben die Bösen gut und die Frommen besser machen, indem sie sie nämlich dem gekreuzigten Erlöser und der schwer durchbohrten Gottesmutter immer ähnlicher und inniger verbunden machen. Wenn sich dann ein vollbrachter Lebensstab der Staub gelegt hat, wird Gott abwischen jede Träne vom Angesicht seiner Getreuen und triumphieren werden diese getrösteten Herzen mit den beiden heiligsten Herzen, wie es uns der liebe Frau in Fatima heute vor 101 Jahren verheißen hatte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.